Bis gleich.
Hallo und grüß euch bei Ist gleich. Wir sind jetzt lang weg gewesen, sind auch wieder da. Und zwar heute mit einem EU-Special. Aber kurz vorab, David, was ist in letzter Zeit bei dir passiert? Wir waren zwar ein, zwei Mal so Bier trinken.
Ja, aber nein, das stimmt sehr gut.
Aber nicht so oft.
Nicht so oft. Wir haben jetzt einen Monat, glaube ich, fast nicht mehr getroffen. Hin und wieder mal so in Kontakt gewesen über die WhatsApp und so weiter.
Das war ein lange Telefonate haben wir gehabt.
Aber gesehen haben wir jetzt eigentlich nicht mehr. Ja. Fein, wieder da zu sein. Was hat sich halt viel hat sich getan. Ich komme heim vom Spatenstich.
Wahnsinn.
Vom Peter Plomer in Bozen, wo die Eurek...
Bloßen an die Hand,
vor lauter viele sie geschaufelt haben, mit der falschen Schaufel auch noch. Das schaut ziemlich ungeschickt aus auf dem Foto. Heute war die Eröffnung vom Biodiversitätsmonitoring von der EURAG, das von der EURAG ja unter dem Schuler und Deiner gestartet wurde und finanziert und wurde.
Die
Ulrike Dabeiner war vertreten von ENK, genau. Ja. Es ist ja ein federführendes Projekt von der EURAG. Wir als Naturmuseum sind da als Senior Partner dabei. Wir sind ja, was wir wahrscheinlich, eigentlich müssen wir mal eine Folge über das Naturmuseum machen. Wir sind ja Forschungseinrichtung als Naturmuseum, sogar fast, ja, knapp die Hälfte von unseren Mitarbeitern sind Forscher. Und da haben wir heute eben dieses Projekt eingeleitet. Es ist Südtiroler Biodiversitätsmonitoring. Vielleicht können wir mal bei der nächsten Folge mal ein bisschen ausführlicher über das plaudern. Weil, wie ist ja gerade auch noch tagesaktuell, weil ja der Internationale Biodiversitätsrat ja diesen Bericht veröffentlicht hat, wo eine Bestandsaufnahme weltweit gemacht worden ist, wie es der Artenvielfalt überhaupt geht. Da ist ja auch für uns ziemliche Rennerei gewesen von Medium zu Medium. Es hat ziemliche Wellen geschlagen. Und ja, es ist spannende Zeit, viel zu dir nehmen.
Ja, vor allem cool, dass es jetzt wirklich als Thema in Südtirol ankommen.
Ja, es ist in der Mitte ankommen, muss man sagen.
Und dass da irgendwas gemacht wird. Also ja. Ich glaube, davon profitiert wirklich Südtirol extrem, dass da jetzt in der Richtung gearbeitet wird.
Und der Projektverantwortliche, die Ulrike Dabeiner natürlich, aber der Andreas Hilpold, was ja auch bei ENK in der EURAG arbeitet, ist sozusagen der Projektmanager.
Ja.
Und der das Ganze dann wie die nächsten Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich, so wie es ausschaut, leiten wird.
Ja, na super Geschichte. Was ich auch cool gefunden habe, was ich gestern gesehen habe, ist, dass da warst du zwar, glaube ich, sozusagen Gastgeber, dass das Naturmuseum, im Naturmuseum war sozusagen eine Vernetzung zwischen Wissenschaft und den Schülern, also
Fridays for Future.
Genau. Und da war auch mit eurer Beteiligung der Mike Zebisch dabei. Du warst wahrscheinlich...
Der Georg Kasser war dabei, Gletscherforscher von Innsbruck. Ja, es ist ja so gegangen, nicht? Ich bin eigentlich einmal vor einiger Zeit die Fridays for Future mal kontaktiert über die Socials, Facebook Messenger, ob sie Lust haben, mal gemeinsam mit ins Naturmuseum was zu machen. Und zwar ist ein bisschen, sage ich mal, vorbildmäßig an mich orientiert ans Museum, Naturkundemuseum in Berlin, wo es diese Vernetzung zwischen Naturkundemuseum und den Fridays for Future Bewegungen eben gibt. Das ist ja ganz anderes Kaliber, das Naturkundemuseum Berlin, das sind über, glaube ich, 400 Umgestellte, also das ist eine ganz andere Art von Museum. Aber ja, vielleicht kann man in Bozen oder beziehungsweise in Südtirol mal etwas Kleines diesbezüglich machen. Und jetzt sind sie an mich herangetreten, ob es nicht möglich wäre, in Sol zu haben, bei uns im Naturmuseum, für eine Pressekonferenz, wo, das kann man auch verlinken übrigens, das haben wir aufgezeichnet, wo sozusagen der Forderungskatalog, den sie erarbeitet haben, zusammen mit diesen Experten, eben du hast ja schon erwähnt, Zebisch und Kasser, und da war die Irene Senfter vom Öko-Institut war dabei, der Klaus-Peter Dissinger war auch noch dabei und eben Schülervertreter. Das war eigentlich recht gut umgekommen, so in einer Stunde, sie haben es wirklich sehr gut gemacht, muss ich sagen, also sowohl die Experten, aber auch für die Schüler, für das sicher eine neue Erfahrung war. Und da sind wir im Gastgeber gewesen, weil wir uns natürlich auch an dieser Idee des Klimaschutzes und an dieser Bewegung Fridays for Future anhängen und das leider unterstützen möchten und wollen, nicht? Genau. Das hat sich bei mir so getan in letzter Zeit.
Super,
die Woche war brutal.
Und live für mich, vollständigkeitshalber, was habt ihr gerade noch als Ausstellung laufen?
Es ist noch Maximilian, ja, das Amtshaus des Kaisers. Wir sind jetzt gerade in der heißen Phase, wobei die heißeste Phase kommt noch, aber wir haben in der heißen Phase der Umsetzung einer Mondausstellung. Und morgen, sprich, wenn es im Podcast Herz heint, könnt ihr es ins 20 kommen. Da werde ich nämlich einen Vortrag halten zum Thema Mondlandung. Geht los um 18 Uhr, direkt im 20. Gibt es dann auch eine Ausstellung, die da länger laufen. Das hat jetzt nichts mit Naturmuseum zu tun, an und für sich, aber eine Ausstellung zum Thema Mond. Wir haben dann unsere Ausstellung im Naturmuseum ab dem 20. Juli, also genau am Tag der Mondlandung vor 50 Jahren, eröffnen wir unsere Ausstellung im Museum. Und der heißt Mondwärts, Spazi per la Luna. Das kann man jetzt schon ankündigen. Und du hast Zeit jetzt zu schauen. Also der geht von Juli bis Juni 2020. Also da ist ein ganzes Jahr dann bei uns zu sehen. Genau. Und deshalb bin ich natürlich auch noch in der kuratorischen Aufgabe involviert. Thema Mond ist jetzt im Naturmuseum natürlich nicht schon gegeben als Thema, aber jenes als eine von meinen ersten Amtshandlungen sozusagen eingeführt.
Ich gleich bedanke dich für die Werbeeinschaltung gezahlt von Naturmuseum. Spaß beiseite. Was ist noch passiert? Also,
was ist bei dir passiert?
Nein, vor allem nicht leider, bevor wir zu mir kommen. Ich glaube, was auch noch erwähnenswert ist, was passiert ist, ist, dass die Landesregierung das Forschungsprogramm 2019 verabschiedet hat.
Richtig.
Das sind einige Punkte jetzt, was glaube ich, das Highlight ist vielleicht aus eurer Sicht, aber nein, ich glaube grundsätzlich, dass die über die EURAG eben das Institut für Umwelt und menschliche Sicherheit der Universität der Vereinten Nationen eine Außenstelle in Südtirol haben wird. Und ich glaube, das ist eine extrem coole Sache, weil eben die um verschiedene Außenstellen, aber dass die nach Südtirol kommen und das...
Haben wir wieder ein paar Interviewpartner mehr.
Ja, also das ist echt eine super Geschichte. Du hast gefragt, was ich bei mir getan habe. Bei mir hat sich natürlich über das letzte Monat einiges getan. Eins von den Highlights war, ich war letzte Woche in Flensburg, und zwar, weil, wie du weißt, bin ich ja Generalsekretär von MIDAS, von der Europäischen Vereinigung von...
Ah, da ist so viel Stolz und so viel Wickel geschwungen.
Nein, super, aber was das Coole war, eben da ist einmal im Jahr ist Generalversammlung und das mal war es effektiv ein historischer Moment, weil bis jetzt waren wir also 27 Minderheiten-Tageszeitungen aus ganz Europa, Print-Tageszeitungen und wir haben heuer das Statut überarbeitet und wir haben jetzt die erste Online-Tageszeitung aufgenommen in Flensburg, die eben rein online ist und das ist Villa Web aus Barcelona.
Verlinken wir natürlich.
Kann man verlinken, ja. Und grundsätzlich war es deswegen wirklich ein historischer Moment für die Vereinigung und es war eine super spannende Generalversammlung, weil es war organisiert von Flensburger Wies, der dänischen Zeitung in Deutschland und wir haben uns natürlich auch die Minderheitenregion sozusagen angeschaut und haben verschiedene Sachen besucht, unter anderem eine Schule, eine dänische Schule in Schleswig, die von einer dänischen Reederei um 60 Millionen Euro gebaut worden ist. Das war ein Wahnsinnsballast, der wirklich gewaltig war mit digitalen Tafeln, wo eigene Patente angemeldet worden sind, entwickelt von Firmen aus Kanada. Also wirklich extrem, also kein Wunsch offen gehalten für eine Schule. Ich glaube, ich sage 90% von den Universitäten taten sich wahrscheinlich auch so etwas wünschen wie das. Und dementsprechend natürlich populär ist sie und interessanterweise auch sehr, sehr viele Deutschsprechende werden in diese Schule eingeschrieben, obwohl eben es eine dänische Schule ist. Mhm. Und ganz, ganz viele gehen nach dem Abschluss nach Dänemark studieren und bleiben auch in Dänemark. Also auch Deutsch.
Ja, so.
Das ist ganz interessant. Wir haben mich, auf jeden Fall, das war wirklich eine tolle Generalversammlung.
Was hast du vergessen, hast, Marc?
Was habe ich vergessen?
Das Highlight.
Was war
das? Überhaupt Highlight? Das Highlight. Wo du nicht gekommen bist, weil ich glaube, wenn du da warst, es Dwergeln.
Ah, es Dwergeln auf Twitter. Ja, nein, du ich war nicht da, ja.
Noch nie geschafft zu kommen.
Ja, aber ich war das letzte Mal weg, nicht? Was ja, war soll, es Twerkelein oder was?
Get effektiv. Your priorities right.
Ja, und jetzt ist Dwergeln, also es, ich glaube, es wird langsam eine persönliche Angelegenheit.
Ja, wir sind wirklich ganz beleidigt schon alle.
Nein.
Ja, das ist wirklich, es war...
Dem ist beleidigt sein, weil, glaube ich, auf Twitter nicht aktiv mehr so bin.
Ja, du bist ein stiller Leser, glaube ich.
Ja.
Oder liest noch?
Ja, nein, lesen tue ich schon.
Ja. Okay. Nein, auf den nächsten Mal eine Pflichttermin, nicht? Ich weiß gar nicht, was das nächste ist. Die Twiliata wahrscheinlich.
Die Twiliata, ja. Schauen wir mal, wenn sie wieder so glück wird, dass ich gerade weg bin.
Ja, ich glaube, umgekehrt. Du legst an deine Reise, du wartest so ein bisschen. Warte, jetzt muss ich schnell.
Ja. So, es hat sich ja länger nichts mehr von uns gehört eben. Wir waren jetzt nicht mehr so fleißig, aber wahrscheinlich waren ein paar sehr viel um die Ohren haben. Aber vor die Wahlen wollten wir es uns nehmen lassen, Folge aufzunehmen, um einfach ein bisschen über die Europäische Union zu sprechen. Und da haben wir einen super Gast bei uns, und das ist der Markus Warsin, und der Sell ist gebürtiger Gierländer und ist ewig lang schon im EU-Dienst. Er war erster im Wirtschafts- und Sozialausschuss, danach war er beim Parlamentarier Michael Ebner. Danach ist weitergegangen in verschiedene Ämter, also dem Kommunikationsamt, dort war er Referatsleiter, war für die EU Kommunikation der letzten Wahlen ausschlaggebend. In dem Moment haben wir uns, glaube ich, noch kennengelernt. Danach war der Markus Referatsleiter im Referat für Frauenrechte und Gleichstellung der Geschlechter. Und ja, jetzt ist er sozusagen on top umgekommen im Kabinett vom Präsident Tajani. Und Markus, wir freuen uns, dass du heute bei uns
so bist. Ja, danke für die Einladung.
Eben, wie gesagt, und wir sagen das auch kurz, dass unsere Hörer das kennen, wie wir uns kurz kennen. Ich glaube, das erste Mal habe ich die kennengelernt in meiner ersten Brüsselreise für die EURAG. Und zwar haben wir da ein Projekt gehabt mit der MINES, mit der Europäischen Vereinigung von Minderheiten, Tageszeitungen, eben zur Kommunikation eben während den letzten Wahlen des Europäischen Parlaments. Und da haben wir uns eigentlich kennengelernt, und dann ist irgendwie der Kontakt nie ganz abgebrochen, und wir haben uns bei mehreren Sachen kennengelernt. David, es hat sich heute kennengelernt.
Wir haben uns heute kennengelernt.
Und ich würde vielleicht ganz gerne mit dem anfangen, weil ich war jetzt letzte Woche in Brüssel, in Berlin, und dort ist das Erlebnis Europa, das wird dir auch sagen, das ist ja die Ausstellung eben, wo man auf das Europäische Parlament ein bisschen kennenlernt, und dort sieht man natürlich die jetzige Kommunikationsagenda vom Parlament, und also kennen sicher viele das Video mit der Geburt und so weiter. Und ich muss sagen, persönlich hat mir die Act React Impact Kampagne um einiges besser gefallen. Und ich wollte jetzt fragen, wie du sozusagen, der ja nicht mehr für das verantwortlich ist, in the first place, wie du eigentlich die Unterschiede von den zwei Kampagnen siehst und überhaupt, wie du die Kampagne wahrnimmst, jetzt eigentlich in dem Moment, wo man bei den Parlamentswahlen mehr von Brexit redet oder jetzt eben auch Ibiza-Gate und andere Themen auf so im Vordergrund sein. Spürt man eigentlich die Europäische Union, spürt man die Wahlen überhaupt?
Ja, also die Informationskampagne vom Europäischen Parlament, das Europäische Parlament macht ja seit 1979, seit der ersten Direktwahl, machen die ja Informationskampagnen und die dienen eigentlich gleich dazu, den Weg zu ebnen für die Medien darauf aufmerksam zu machen, pass auf, in ein paar Monaten gibt es eine Europawahl, und meistens wird das auch begleitet durch ein eigenes Logo, durch einen eigenen Videofilm, durch einen Slogan, die bemühen sich noch darum, der Kommunikationsdienst, dass so langsam die ganzen Medien dann aufspringen, erst da in Brüssel natürlich die 1000 akkreditierten Journalisten, dann auch die Medien in den Mitgliedstaaten, und dass noch am Ende, im Endspurt sozusagen, auch die Parteien, die europäischen politischen Parteien aufspringen und eben das noch hinführt zu einer größtmöglichen Öffentlichkeit für die Europawahl. Weil ich das letzte Mal zuständig war, hat mir eigentlich, der Slogan, das Act, React, Impact, also Handeln, Mitmachen, Bewegen auf Deutsch, hat mir ganz gut gefallen, weil mir das so eine Aufforderung war, wenn du irgendwie was bewegen willst, dann musst du mitmachen, sonst kannst du nichts bewegen, und wenn du mitmachen willst, dann musst du handeln, musst du eben auch wählen. Das Video selber hat mir eigentlich damals auch ganz gut gefallen, weil wir jetzt haben viele Themen angesprochen haben, wie zum Beispiel die Flüchtlingskrise, Klimakrise, da sind ganz viele Themen gewesen, es sind auch viele Themen bei der Vorbereitung zensuriert worden von den Abgeordneten, Prostitution zum Beispiel war ein Thema, was wir aufgreifen wollten, das ist zensuriert worden nachher.
Von wem ist das?
Von die Abgeordneten. Also das wird genehmigt, weil es sind ja öffentliche Gelder, die müssen genehmigt werden vom Präsidium vom Europäischen Parlament, und die Vizepräsidenten im Europäischen Parlament, 15 insgesamt, sitzen dort, schauen sich die Vorlagen an und sagen nachher, das geht nicht, und da sind ja die verschiedenen Fraktionen dabei. Und manche Themen sind eben akzeptabel für eine Europawahlkampagne, andere sind eher weniger akzeptabel. Jetzt einmal ist ein anderes Team, und das hat sich inzwischen alles verändert. Ist ja gut, so, dass sich das von Wahl zu Wahl, dass es wieder neue Teams nachher gibt und neue Leute dafür zuständig sind. Wir haben ja damals mit ganz großen Kommunikationsagenturen gearbeitet, Saatchi & Saatchi, und Ogilvy, das ist eine richtige weltweite, die machen Samsung-Werbung oder Louis Vuitton. Und sind eben jetzt damals mit Dienst gewesen. Dann mal haben sie sich entschlossen, eher so den Greta Thunberg-Stil zu verwenden, also einen Stil, wo Menschen, die noch gar nicht wählen können, in die Menschen, die jetzt schon wählen können, sagen, pass auf, es entscheidet eigentlich jetzt über unsere Zukunft jetzt was. Das ist schon so ein anderer Zugang. Und sie haben jetzt nicht der Greta Thunberg, also nicht 16, 15-Jährige gewählt, sondern sie haben Neugeborene gewählt für das Video. Und ich muss sagen, was mich ganz, also ich persönlich jetzt spontan ein bisschen irritiert hat, als ich das Video gesehen habe. Als ich dran war vor 5 Jahren, habe ich die ganzen alten Videos alle analysiert, von 79 bis 2014. Und in jedem Video, was wir gehabt haben, ist allem eine Frau mit einem Kind vorgekommen. Und wir haben das banal klischeehaft empfunden und haben gesagt, das Thema, schauen wir das weniger zu machen, aber die Agenturen haben es dann echt schon empfohlen, das ist was Wichtiges, und dann haben wir halt ein Bild als Liste mal gehabt, so 2 Sekunden, 1,5 Sekunden, war halt auch eine Frau mit einem Kind. Mhm. Und dann ist so was leid mehr mit dem. Ja, absolut, und, aber trotzdem, ich glaube, das Video, die haben sich jetzt schon über 80 Millionen Likes gesehen, das Video. Hat also schon eine ziemliche Aufmerksamkeit, hat das viel negative Reaktionen provoziert. Was aber in dem Anlauf eigentlich, wenn man auf sich aufmerksam machen will, nicht einmal so viel schlecht ist. Und wichtig ist eigentlich, viel wichtiger ist jetzt, wie, dass es die Spitzenkandidaten gibt, dass es eben von manchen Parteien keine gibt, die das alles boykottieren, dass man sieht, wie sind die Prognosen, 35% schon für Anti-Europäer. Das ist eigentlich noch jetzt, was die Brexit, das ist noch was im Endeffekt noch eigentlich die Europa-Themen, wo sich das herauskristallisiert und was es geht. Und das Video selber ist ja so ein Start, so ein Einstieg, um eben.
Ich habe das Video gar nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das ist eigentlich Zach. Also, ich meine, ich bin schon jetzt auf die Kanäle normalerweise unterwegs, wo ich sage, über das stolper ich früher oder später. Ich bin im Internet schon sehr aktiv, europafreundlich, ne? Und irgendwo dir folgen mag, nicht? Aber trotzdem, das bin ich gar nicht gestolpert, eigentlich. Und 80 Millionen heißt jetzt nicht, irgendwo muss das mir YouTube, also der Algorithmus von YouTube hat mir das nie.
Im Kino sollte man es auch sehen, eigentlich, wenn man in Kinofilme geht, die von Media, von der Europäischen Kommission unterstützt sein.
Ja, kommt
das vor. Also,
das ist verlinken unbedingt.
Ja, werden wir absolut in die Show Notes verlinken. Aber grundsätzlich frage ich mir eben, also das Video geht natürlich wieder extrem auf Emotionen, und eigentlich finde ich auch die Inhalte, die es transportiert, sind jetzt nicht wirklich konkret, dass man sagt, okay, was bringt uns die Europäische Union? Und eben gerade, weil wir im letzten halben Jahr vom Brexit und andere Sachen so eingenommen worden sind, glaube ich, oder was mir einfach fehlt, ist oft mal im Moment auch medial, wenn man die Medien anschaut, es fallen so ein bisschen die Themen, was hat uns die Europäische Union in den letzten Jahren auch Konkretes gebracht? Ja. Und gerade wenn man schaut, zum Beispiel auch in den neuen EU-Ländern, nicht, wo die Wahlbeteiligung relativ gering ist, ich glaube, schlechteste ist, korrigiere mich, Slowakei mit 13%, die eigentlich ja von der EU am meisten profitieren. Ja. Wie schafft man zum Beispiel Länder wie die richtig einzukriegen? Und ist zum Beispiel so eine Kampagne etwas, was vor allem die Länder anspricht?
Na, also, nein, ich glaube, die Kampagne vom Parlament tut sich schwer, die Länder anzusprechen. Wenn man das vergleicht mit politischen Systemen, Italien, Frankreich, Spanien oder auch USA, gibt es ja eigentlich nicht Parlamente, die Kampagnen machen. Mhm. In den USA machen die Parteienkampagnen, in Italien machen die Parteienkampagnen, in Deutschland da. Es ist nicht der Bundestag oder die Kammer, die Deputate, die Kampagnen machen. Mhm. Wir in Europa haben aber die Notwendigkeit, weil wir einen riesigen Pressepool haben in Brüssel, der aber hauptsächlich die Institutionen verfolgen und nicht die Parteien. Und deswegen nutzen wir das und sagen, Achtung, jetzt kommt eine Europawahl, und dann steigen die auf das Thema, und dann kommen schon die Parteien noch später auch dazu. Dass man aber mit dem, was wir eigentlich machen, gleich schon die Leute selber sozusagen die Aufmerksamkeit für die Leute direkt gewinnt, ist schwierig. Wo sie sich jetzt stark bemüht haben, muss ich sagen, war die Aufmerksamkeit für Junge zu begeistern. Jetzt haben sie schon zweimal den European Youth Event organisiert. sehr erfolgreich in Straßburg. Wenn es mir teilt, um 40.000 Jugendliche teilgenommen, also eine riesige Sache. Als Ganze, das Motto, was sie einmal haben, this time I'm voting, dieses Mal wähle ich, bezieht sich vor allem auf die Jugendlichen, also sehr stark die Target Group, also zugeschnitten auf Jugendliche. Und da beim Brexit-Thema wird dann wieder argumentiert, hätten die ganzen Jugendlichen, die jetzt sagen, wir wollen nicht aus von der Europäischen Union, hätten die damals abgestimmt, dann war es höchstwahrscheinlich 52% für die Dableiber sozusagen und 48 für die dann
auf gut Südtirol.
Auf gut Südtirol gesagt. Jetzt, klar, was, wenn ich noch das hinzufügen darf, weil du davor gesagt hast, das höre ich überall, also mit jedem Medienmann, den ich spreche, mit jedem Besuchergruppe in Brüssel, ich war jetzt in Deutschland, Frankreich, Spanien, auch die Vortragsreihen zu Europa, wo jeder vollkommen das Gleiche, was bringt Europa, das muss man stärker herausarbeiten. Und ich habe eigentlich das Gefühl, die Frage, was bringt Europa, ist nicht unmittelbar Konsequenz davon, ist nicht, dass du nachher dich für Europa begeisterst oder nicht. Die Tatsache, dass Europa in Südtirol 36 Milliarden Euro gebracht hat, heißt nicht unbedingt, dass ich noch ein Pro-Europäer bin. Mhm. Die Tatsache, dass ich Erasmus gemacht habe, hat mich noch nicht zu einem Europäer gemacht. Mhm. Obwohl ich eigentlich von der EU einen großen Vorteil gehabt habe. Ein Erasmus-Student kann in ein anderes Land gehen, kriegt Geld. Mhm. Das macht mich nicht unbedingt. Ich glaube, dass der Ansatz, den wir haben, der kommt natürlich aus der Wirtschaft, aus unserem wirtschaftlichen Denken, also der utilitaristische Ansatz, in der Grammatik, wenn man die Grammatik von der EU sagen, von der Grammatik der Europäischen Union sprechend hat, kann man sagen, das ist ein Konsekutivsatz. Wenn die EU mir was gibt, dann mag ich sie. Wenn sie mir nichts bringt, dann mag ich sie nicht. Die Art, finde ich, ist ein bisschen, leitet ein bisschen fehl. Ich würde eher sagen, mit der Grammatik bleiben, die Konsekutivsätze, obwohl sie mir nicht jeden Tag das einem sichtbar ist, setze ich mich trotzdem dafür ein, weil es dahinter große Ideale gibt, zum Beispiel. Oder die Finalität, Finalsätze, nicht? Warum tun wir das alles? Nicht? Damit wir, und dann kann man das ja nachher begründen, warum man es tut. Aber leider den utilitaristischen Ansatz, der passt mir einfach nicht so gut. Und ich muss sagen, natürlich, die große Narrative ist allem die Friedenskomponente. Und du kannst sagen, was du willst, weil es gibt auch viele, die sagen, das ist eine alte Narrative, und für junge Leute hat das nichts mehr zu sagen. Aber dass wir in Frieden leben, ist...
Darf ich da genau da einhaken, weil ich war ja eben beim Rega-Atelier und da warst du auch in Neustift und ich habe da einen Workshop mit Jugendlichen gemacht und da war eigentlich durch die Bank, hast du gehört, eben das Friedensprojekt Europa, das ist eben eine alte Narrative, die zieht nicht mehr und man hat eben gesehen, in dem Moment sozusagen, wo das war sozusagen der Tenor von Jugendlichen, nicht? Und in dem Moment, wo die Wirtschaftskrise gekommen ist und Fragen, Migrationskrise, wo Europa nicht die Antwort gewusst haben und wo eben das ganze Wirtschaftliche nicht mehr so funktioniert hat, wie es sein hätte sollen, hat sozusagen die EU eben wirklich die Krise überrumpelt. Und deswegen reicht eben das Friedensprojekt nicht mehr, weil wir brauchen sozusagen von der Europäischen Union konkrete Antworten. Und mir ist halt eigentlich überrascht, weil das gerade von den Jugendlichen, das kamen nicht so, Friedensprojekt, das zählt nicht mehr. Gerade mir, also meine Generation, was ja eigentlich so gut wie gewöhnt ist, als eben auszureißen, wenn sie wollen, offene Grenzen, die ganzen Vorteile von der Europäischen Union sind eigentlich, mir die Generation, die wirklich davon profitieren, deswegen mir hat das schon ziemlich überrascht. Und weil du sagst eben, das Utilitaristische zieht nicht, wie werde ich noch zum Europäer? Wie werde ich zum, also was ist noch das Ausschlaggebende? Eben, wenn du sagst, Erasmus macht mich nicht zum Europäer, was macht mich denn noch, deiner Meinung nach?
Ja, also auf die Frage antworte ich dir gleich. weil das breite ich ein bisschen aus. Wenn ich darf. Die, die Friedensnarrative nicht allein reicht, das bin ich auch der Meinung. Dass man sich aber sozusagen einfach ad acta legen kann und sagen, das Thema benutzen wir jetzt nicht mehr, weil das interessiert mich. Das bin ich nicht der Meinung, weil dass wir eben ein Friedensprojekt haben, ist entscheidend. Weil du kannst in, das die Frage mit dem Frieden ist nicht so banal, weil du kannst in jeden Friedhof, nicht in jeden Friedhof in Südtirol, du kannst in jeden Friedhof in Europa gehen, in jedem kleinsten Dörfel gibt's eine Ecke für die Gefallenen von Ersten und von Zweiten Weltkrieg. Und wenn du heint, die Daten von die Verstorbenen heint schaust, dann sind sie entweder an Krebs oder an Autounfall oder sonst etwas gestorben, aber sie sind nicht an der Front gewesen und haben gegenseitig sich die auf sich Köpfe eingeschlagen. Und das ist gar nicht so lange her. Und man muss nicht unbedingt an Frieden denken, noch 45, weil der eiserne Vorhang gefallen ist, das war ein kalter Krieg. Das war nicht ein Frieden, sondern es war ein kalter Krieg. Und dass wir damals die zweitgrößte Leistung nach 45, nach der, die EU überhaupt einzuleiten, die zweitgrößte Leistung der europäischen Zivilisation, in der, mit der du jetzt 50 Jahre in Ost-West-Konflikt praktisch betrieben hast und NATO und Doppelbeschluss und so weiter, dass du in die Hand reichst und sagst, was passiert ist, ist passiert. Wenn es willst, wir geben keine Perspektive, wir können zusammenarbeiten, es kann dabei sein, es kann Mitglieder werden, nicht allein Partnerschaft, Mitglieder werden, und heute sind sie ja alle Mitglieder. Und dass die Länder, und das sind nicht allein ehemalige Ostblockländer, sondern es sind ja ehemalige russische, sowjetische Estland, Lettland, Litauen dabei, also dass das so funktioniert hat, das hat auch mit einem Friedensprojekt zu tun. Manche Dinge haben nicht funktioniert. Zypern-Konflikt zum Beispiel, 2004 hat es ja auch zusammen gegeben, ein Referendum, zusammen hat die europäische Integration das nicht geschafft. Die Türken haben 2004 gestimmt und haben gesagt, wir wollen den Friedensplan von Annan und die griechischen Zyprioten, obwohl sie die Mitgliedschaft gekriegt haben in der Europäischen Union, haben gesagt, nein, sie wollen es nicht. Also jetzt mal funktioniert es nicht. Und da jetzt sieht man beim Brexit, der Nordirland-Konflikt überwunden durch die Europäische Union vor allem überwunden, weil das Good Friday Agreement ist ja leider denkbar innerhalb von der Europäischen Union. Jetzt ist eben, kommt es wieder raus, oder es kann jetzt wieder konfliktuell werden, weil da kommt jetzt eine fixe Grenze, und wenn eine harte Grenze ist, wie geht man da damit um? Also der Friede ist nicht so banal. Deswegen dachte ich das auch nicht einfach so ab, denn das Zweite ist natürlich, du brauchst aber andere Argumente auch. Und ein Argument, was ja jeder von uns auch sieht, ist, dass wir in einem Binnenmarkt leben, dass in so einem Binnenmarkt, also in so einer Arbeitswelt, für die wir produzieren, für die wir arbeiten, die übersteigt ja bei Weitem unseren lokalen oder unseren provinziellen oder regionalen Raum, sondern wenn heute einer in Parma einen Parmaschinken produziert, dann produziert er den ja eigentlich für die ganze Welt und nicht gleich für Parma oder Umgebung. Und da sieht man auch zum Beispiel wieder ein banales Beispiel, der Parmaschinken heißt in ganz Europa Parmaschinken, und in Irland, wenn man ihn so ähnlich herstellt, dann darf er nicht Parma heißen, dann heißt er halt anders. Aber in Kanada heißt der Parmaschinken nicht Parmaschinken, in Kanada heißt er Superham. Weil dann gibt's ganz viele, die stellen einen Parma-Schinken her in Kanada und sagen, der ist so gemacht wie der in Parma, dann heißen wir Parma. Und dann heißen sie eben Parma-Ham. Aber der richtige Parma-Ham heißt in Kanada Super-Ham. Und jetzt haben wir das Agreement, das internationale Abkommen mit Kanada. Und jetzt müssen die ganzen falschen Parma-Hams, müssen jetzt alle verschwinden. Und der Super-Ham kriegt jetzt den Stempel Parma-Ham. Und dann heißt das dann auch so. Aber dass unsere Produkte also weltweit geschützt werden, und da innerhalb im europäischen Raum geschützt, und das ist auch was Wichtiges, nachher ist natürlich Lebensmittelsicherheit, nicht nur Lebensmittel, die Herkunftsbezeichnung, sondern die Sicherheit der Lebensmittel. Es hat Klimawandel, wie soll die Region Südtirol, Trentino oder der Regio-Raum allein mit dem Klimawandel umgehen? Natürlich ist es wichtig, dass wenigstens die 28 zusammenarbeiten und schauen, haben wir eine gemeinsame Agenda, schaffen wir weltweit zu überzeugen. Ich war ja vorhin im Klimawandelausschuss, war damals zuständig für China und USA, die Verhandlungen, richtig kompliziert. Ganz unterschiedliche Ansätze, und dass wir im Endeffekt, und die war damals 2008 und jetzt ist 2019, 10 Jahre nach, wir verbänden wir es auch mit dem Klimawandel, aber jetzt 10 Jahre nach haben wir endlich eins, und wo ist das Klimawandelabkommen jetzt unterschrieben worden? Nicht in Dubai, nicht in New York oder nicht in Peking, sondern in Paris. Also man sieht schon, für mich ist das schon offensichtlich, dass die Europäische Union ja ganz entscheidende Akzente setzt in der Weltpolitik und dafür für unsere eigene Zukunft, für unser eigenes Leben. Und dass du beispielsweise auch dann denkst, meine Großeltern, die um 1900 gelebt haben, also noch vor den Weltkriegen, war der europäische Anteil der Weltbevölkerung 25% und jetzt sind wir halt 7%. Nicht? Und dass wir übrigens Dächterständer weltweit behaupten, hat damit zu tun, nicht, dass Italia first oder Deutschland first oder vielleicht Tirol first, sondern dass wir eben gemeinsam versuchen, Souveränität zu teilen und sie gemeinsam auszuüben. Das ist ja auch ein Konzept, Souveränität zu teilen, ist nicht unbedingt für jeden einleuchtend und jeder hat gern Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, oder es ist eben wichtig, dass wir mitbestimmen, gemeinsam die Souveränität ausüben, mitbestimmen, was passiert, und so ist eigentlich unser Kontinent organisiert und insgesamt gar nicht so schlecht.
Wie laufen zum Europäer?
Wie laufen zum Europäer? Jetzt, wenn du jetzt sagen kannst, Schengen, sowas Tolles, ich kann frei umreisen. Der Euro, endlich habe ich mal eine tolle Währung in ganz Europa. Und dann ist der Euro ist ja auch nicht gleich eine Währung. Der Euro hat keine Könige und keine Soldaten auf die Banknoten oben, sondern wir haben Fenster und Brücken. Fenster öffnen, Brücken verbinden. Ist ja eine recht nette Philosophie auch dahinter. Will ich nicht in so einem Kontinent leben, der Brücken baut und der Fenster öffnet? Oder will ich lieber noch ein Leben, der Mauern zieht? Also der philosophische Ansatz, der gedankliche Ansatz, in welcher Welt will ich eigentlich leben? Will ich mich abschotten oder will ich offen sein? Und gleichzeitig hast du aber die ganzen Themen, wo du sagst, das hat Europa geleistet, da hat es was Gutes getan, jetzt haben wir es was erreicht. Die können schnell ins Gegenteil umschlagen. Mhm. Weil wenn du die Migrationskrise hast, dann ist der Schengen-Raum auf einmal ein Problem, weil keine Grenzen mehr sein. Und wenn du eine Finanzkrise hast, dann ist der Euro auf einmal ein Problem, weil jetzt reißt das andere mit einer, die vielleicht selber recht relativ stabil waren. Also, und das ist ja, glaube ich, eine Politik, dass eben du warst nicht irgendeine politische Reform eingeleitet und jetzt hast du für, wie man früher gedacht hat, ein tausendjähriges Imperium aufgebaut und kannst auf dem gleichen Level weiter arbeiten, sondern durch die Herausforderung, wie sich die Welt verändert, musst du das auch mal wieder anpassen. Und dann macht das auch gar keinen Sinn, dass du sagst, jetzt kommen Migranten, also muss ich die EU aufgeben, weil der Schengen nicht funktioniert, sondern anzieht. Du musst das eben versuchen zu adaptieren und weiterzuentwickeln. Das ist ja die große Herausforderung, dass wir politische Persönlichkeiten, die einen Weg eingeschlagen haben wie der Adenauer oder der Gasperi und das noch vorgesetzt haben wie der Mitterrand oder der Kohl, dass das auch die nächste Politikergeneration wieder weiterentwickelt und nicht nur einfach sagt, du, ich bin zu blöd dafür, ich weiß nicht, wie man mit dem umgehen kann, ich habe mich nicht gut genug informiert, jetzt lasse ich die Populisten, überlasse ich dir das Wort.
Ja, aber eben vor allem das Kommunikationsproblem, was glaube ich die EU immer hat, dass sozusagen alles Gute, was in der EU passiert, das haben die Nationalstaaten gemacht und alles Böse, was passiert, hat noch die EU die Schuld.
Also Schwarzer glaub, Peter.
Und wie du sagst eben, also ich glaube, das philosophische Konzept ist eigentlich schön und ich glaube, das teilen wir ja alle, aber oft wird das eben sogar von den Nationalstaaten selbst, von den Mitgliedstaaten ja eigentlich nicht gelebt, sozusagen. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Und das Zweite, weil du gesagt hast, auch die globalen Probleme, Europa kann sicher globale Antworten liefern, aber schafft es eben auch nicht. Auch wiederum wegen den Mitgliedstaaten, wenn wir zum Beispiel an die Seidenstraße denken, wo Italien eine ganz andere Linie fährt wie Deutschland und so weiter. Ich glaube eben, wie schaffen wir es, dass die Philosophie dann wirklich auch tagtäglich gelebt wird und eben auch dann führt, dass man sich bei globalen Fragen einig ist? Ist das Problem wirklich zum Beispiel der Rat, der so zu viel Macht hat, oder also liegt es an der Struktur Europas oder liegt es sozusagen wirklich auch, weil du gesagt hast, an Politikerpersönlichkeiten, die den Weg vollgehen?
Ja, ich glaube, es ist schon für mich Vermengung, wie es auch in der nationalen oder regionalen Politik ist. Weil du bist ja nicht unbedingt ein brennender Südtiroler oder ein brennender Tiroler oder ein brennender Italiener oder ein Franzose oder ein Deutscher, sondern das können oft ganz banale Ereignisse sein, die dich dann zu einem stolzen Deutschen machen, wie die Weltmeisterschaft. Nicht? Mhm. Also das hat nicht unbedingt mit Politikgestaltung zu tun. Ich glaube, dass für die Europäische Union ist es auch so, dass wir konzipiert und wir uns entwickelt haben, wir haben uns ja durch große Brüche entwickelt. allem durch Krisen entwickelt und nie eigentlich mit einem intelligenten Konzept und einem guten Plan und dann gesagt, jetzt mit dem wir den Plan umsetzen, sondern es war irgendwie so ein disruptive Crisis Management und noch kommt halt wieder was Neues. Und da jetzt zum Beispiel, ich finde es ganz gut, dass man jetzt Spitzenkandidaten hat, dass man sagt, jetzt wird das niemand hinter verschlossenen Türen bei den Staats- und Regierungschefs gemacht. Früher war Einstimmigkeit, dann haben die sich untereinander getroffen, dann hat dann einen Kandidat gehabt und dann hat den alle gepasst hat, dann ist er halt durchgefallen, dann könnte der nächste kommen. Und so ist der Delors, war nicht der erste Kandidat, war auch der zweite Kandidat, so ist der Barroso Kommissionspräsident geworden und so sind viele andere Kommissionspräsidenten geworden. Jetzt haben wir es also so, dass die sich eben stellen der Öffentlichkeit, dass die in Debatten sein, überall die Einschaltquoten sind nicht gerade überwältigend, aber sie stellen sich der Öffentlichkeit, du brauchst natürlich auch die Öffentlichkeit, die sich dafür interessiert. Und die nachher dir genau sagen, ich stehe für das Europa und wenn du mir die Stimme gibst, schau ja, dass ich das dass wir nachher zu dem Europa kommen, das ich da vorgeschlagen habe. Aber dachte, sind da noch viele Sachen ungeregelt. Das wird jetzt vielleicht der Kommissionspräsident, wird noch jemand, den hat man vorher schon gekannt nachher, der hat sich eben gestellt, war ein Spitzenkandidat. Und dann muss aber dachte, eine Kommission leiten, das wird der Regierungschef, der noch eine Regierung leitet, wo seine Minister, seine Kommissare werden dann dachte, wieder für die Länder benannt. Jetzt kann da passieren, dass der Weber Kommissionspräsident wird, der Christdemokrat und der christdemokratisches Europa vor Augen hat und dann kommt der Tsipras und sagt, der griechische Minister, den du kriegst, der griechische Kommissar ist noch von der Linken, nicht für die Kommunisten und der Weber kann eigentlich nicht viel dagegen tun. Also man sieht schon, es sind noch ganz viele Ungereimtheiten in Europa, die muss man natürlich noch dran arbeiten. Deswegen ist das Projekt ja so notwendig, dass man dann arbeitet und nicht sagt, das, was man erreicht, schmeißen wir jetzt alles über den Haufen und lassen wir es lieber. Aber ich bin eben auch ganz skeptisch, wenn man glaubt, dass man so eine Argumentationslinie finden kann, wo man sagt, jetzt überzeuge die, so in den Satz, wenn ich jetzt überzeugt, Europa ist gut. Ich glaube eher, man muss eben von Thema zu Thema, wenn jemand sagt, das ist eine völlig verrückte Bürokratie in Brüssel, da muss man auf das Thema immer eingehen und erklären, wie das eigentlich funktioniert. Wenn man sagt, das sind alles Technokraten, die dort die Gesetze beschließen, dann muss man darauf eingehen, dass ja da 751 gewählte Parlamentarier sind, die entscheiden und nicht die Technokraten. Wenn man sagt, die Lobbyisten regieren, dann muss man darauf eingehen und schauen, wie geht die EU eigentlich mit den Lobbyisten um. Ich habe eher das Gefühl, die Lobbyisten instrumentalisieren nicht Europa, sondern Europa instrumentalisiert die Lobbyisten. Das ist eher so mein Eindruck, den ich über die 20 Jahre gewonnen habe. Also es gibt da viele, glaube ich, von Thema zu Thema, aber es ist nicht so einfach zu sagen, jetzt habe ich da ein Satzel, das kann ich da sagen, mit einem Satz kann ich jetzt überzeugen zum Europäer. Hingegen umgekehrt, das ist ganz interessant, umgekehrt, wenn du es zerstören willst, dann hast du den Ansatz, kannst relativ schnell das Europa fertig machen. Du kannst relativ schnell schauen, wie soll in der ganzen Casino überhaupt funktionieren, wenn sie ständig von Straßburg nach Brüssel fahren müssen. Und dann hast du einen Ansatz, einleuchtend, von Schweden bis Malta und von Portugal bis Estland, versteht jeder, das ist ein Chaos. Aber es zu positiv zu kommunizieren, ist schwieriger.
Es ist, glaube ich, auch ein bisschen das Problem, dass man gefühlsmäßig, wenn man mit den Leuten auf der Straße wie redest, nicht? Europa ist einfach brutal weit weg in dem Fall, nicht? Also, 751 Abgeordnete, nicht? Genau. Ja. Und ich wähle, gebe meine Stimme an und dann kriege ich einen von den Leuten, was ich vielleicht irgendwo noch kenne, nicht? Was ich sagen will, wenn ich es vergleiche mit der Landtagswahl bei uns in Südtirol, nicht? Ja. Die Kandidaten begegnen mir jeden Tag irgendwo, in die Medien, die sehe sie vielleicht sogar auf der Straße, die haben mit der zu der Bezug, nicht? Aber zu 751 Parlamentarier, die da irgendwo sitzen, weit weg über Sachen entscheiden, die von meiner Realität im ersten Moment sehr weit weg ist, ist da vielleicht auch einfach nicht das Gefühl, dass ich mit der verbunden bin. Jetzt, wenn ich jetzt einmal live von der Beteiligung von der EU-Wahl rede, ja. Vielleicht finde ich das Konzept Europa ja ganz super, ja, ich bin ein kompletter Idealist, aber da sage ich, ja, wieso soll ich da gehen, das macht keinen. Meine Stimme, was eh schon eine ist von ganz, ganz vielen, dafür, dass noch einer von denen da reinkommt, von den 751, ja. Who cares, nicht? Ja, so. Ja. Und deswegen ist vielleicht die Frage, wie, und das zweite Problem, was ich da vorhin in einem Gespräch mitgekriegt habe, das ist halt das neue Normal für die Leute, nicht? Das ist gerade für Jugendliche. Wir haben das heute geredet zum Thema Artenvielfalt und Artensterben, nicht? Ein Jugendlicher heute und ein Kinder heute, der aufwachsen, die kennen die Wies, wie sie heute ist. So, für das ist der ganz normale Wies. Deren Großeltern, Urgroßeltern, die wissen es, die Wies ganz anders ausgeschaut hat. Ja, der war viel bunter, vielfältiger, farbenfroher, viel mehr verschiedene Arten sind da gewachsen. Und die wissen nicht, was fehlt, ne? Die wissen nicht, wie es vorher war. Und du kannst nicht, man müsste ja eigentlich in alle so einen Geschichtsunterricht mehr oder weniger aufzwingen, kannst aber auch nicht dienen. Und diese Sensibilisierung, wie es früher war und was eigentlich die Konsequenz wäre, wenn es nicht so ist wie jetzt, das ist brutal schwierig. Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, da umzusetzen war halt, ja, ich weiß, ja, da gibt's keine Allgemeinlösung, weil das krasse Beispiel, was ich jetzt mal wieder mitkriege, wenn ich über die Grenze fahre mit dem Handy, nicht? Kim Ball noch die SMS, nicht? Grazie a Tim, oggi puoi chiamare come se fossi in Italia, nicht? Ja, ja. Nicht grazie a Tim, grazie all'Unione Europea, nicht? Aber die schreiben sich das noch auf die eigene Fahne, alle finden es super, aber es ist noch nicht grazie all'Unione Europea, auf dem wir das
so angenommen.
Ja, aber sie verkaufen es noch wieder wie das Positive, nicht? Und das ist aber in die Leute, das sind kleine Akzente, nicht? Aber ich glaube nicht, dass deswegen noch jemand für die jetzt die U-Wahl wählen geht oder so.
Ja, das, was du jetzt so gesagt hast, also das Gedankenexperiment war, das ist ja voll interessant, wenn du sagen kannst, so jetzt für eine Woche drehen wir die Zeit zurück und jeder sieht, wie die Welt ausschaut hat vor 100 Jahren. Oder drehen wir die Zeit zurück, nicht? Und jetzt denken wir so, als hätten wir keinen Euro für eine Woche lang und keine Schengen und kein Dublin und kein gar nichts und nachher schauen wir mal, wie Europa ist. Und nachher kann man es wieder auf den Knopf drucken und nachher sieht man wieder, jetzt ist die Wiese wieder wie jetzt ist und der Speck schmeckt wieder wie er jetzt schmeckt und dann hat man so, Bottega, müssen wir was tun, damit wir das wieder so herkriegen, wie es erste war, oder müssen wir was tun, damit es so bleibt, wie wir es jetzt erreicht haben. Aber das kannst
du
eben halt nicht.
Du denkst, du folgst mal einem von Star Trek, nicht das Holodeck. Ja. Nicht? So, das ist ja eine perfekte Simulation, einfach mal eine zu speisen.
Ja, das war natürlich genial.
Das war genial, ja, nein, aber dem, da ist schon die Frage, nicht, wie man das in die Leute vermittelt. Ich glaube, das ist, weil wenn das gelänge, so eine Art, oder wie du davor gesagt hast, die Kriege, nicht, das Friedensnarrativ, ich bin ja auch der Meinung, dass sobald es einen externen Aggressor gibt, dann halten alle zusammen. Oder eine Krise, wo die Solidarität zwischen Europa da ist. Zum Beispiel jetzt, wo Notre Dame gebrannt hat. Nicht? Ja, da sind ja Spenden eingegangen, jeder hat sich verbunden gefühlt mit der Kultur. Ich meine, in Notre Dame, von den Bildern kann ich es gesehen, ich bin selber leider nicht zusammen gewesen, aber trotzdem, man hat, nein, das ist halt, das sind wir. Dort, ich habe mich da mit Frankreich verbunden gefühlt. Das ist meine Kultur, nicht? Oder wenn es eben eine Krise gibt, dann vielleicht wachsen wir dann zusammen. Die Frage ist aber, kannst du auch, das kann man auch
natürlich. Ja, natürlich. Die Vereinigten Staaten sind zusammengewachsen mit dem Krieg gegen Mexiko, die Deutschen sind zusammengewachsen mit dem Krieg gegen die Franzosen.
Ja, eben.
Ist besser, dass wir jetzt keinen Krieg haben, dann wachsen wir weniger zusammen. Mich wundert schon auch, dass wir jetzt 70 Jahre lang europäische Integration haben und dann sind wir nur so wenig europäisch, nicht? Das ist schon beeindruckend, dass der Prozess so lange dauert, dass wir so lange Europa-Tage haben und Europa wollen und Europa fahren und jetzt sind wir echt noch so wenig europäisch. Wenn in Amerika umkommst auf dem Flughafen und da ist der Müllmann und der hat die amerikanische Flagge auf seinen Anzug oben und ist stolz, dass er die Stars and Stripes oben hat und wir sind alle noch so skeptisch und ist das schon sinnvoll und hat es mal was gebracht oder nicht. Also da, vielleicht leben wir in Europa in einem anderen zivilisatorischen Umfeld, wo wir gerade diese Mehrfachidentitäten haben und vielleicht skeptischer sein. Aber Europa ist weit weg, hundertprozentig, wie ich auch gesagt habe, es ist weit weg. In Amerika, Washington ist auch weit weg, wie es auch alle, das Anti-Establishment. Und in Amerika haben wir die Abgeordneten, das, was du da nicht kennst, die 753 enden die Abgeordneten, im Ranking haben die Amerikaner die Küchenschaben und den Zahnarzt lieber wie die Abgeordneten. Also, das ist nicht so, dass wir Prinz da jetzt schlechter abschneiden taten, aber naja.
Vielleicht auch zur Identifikation, weil eben das gar nicht so weit weg ist, oder eben jetzt, weil man vom Feindbild und du die Vereinigten Staaten jetzt genannt hast, brauchen wir vielleicht auch stärker europäische Medien, weil immer wir haben Euronews, wir haben Politico, ich sage, ist sehr elitär und so, wer lest das? Und ich meine, eben Amerika hat Voice of America, Russland hat Russia Today, nicht, dass ich jetzt finde, Europa soll etwas Ähnliches aufbauen, aber natürlich nutzen natürlich auch solche Sender natürlich wichtiger, um eine gewisse Identität zu schaffen. Fällt uns da was oder sei mal in Gefahr, dass wir das nicht tun?
Ja, wir haben die Dinge nicht, die gemeinsame Sprache, was bei den Amerikanern und bei den Russen einfacher ist. Aber ich glaube, es ist ja gar nicht so schlimm, glaube ich. Also wenn jetzt jemand den Traum hat, ich hätte gern die Vereinigten Staaten von Europa, wie der Frau Hofstadt zum Beispiel, dann ist das natürlich desolater Zustand, in dem wir leben. Hingegen, wenn jemand sagt, Vielfalt macht diffus zu organisieren, nicht eindeutig, sondern verschiedene Ebenen zu haben, wo entschieden wird, alle nochmal doppelt checken, ob man es schon so machen soll oder nicht. Manche Sachen gemeinsam, manche Sachen lieber nicht gemeinsam. Wenn man es so komplex organisieren kann, wie wir das eigentlich tun, wo ja in der Realität ja über 90% von den Gesetzgebungsverfahren genau in der ersten Lesung durch und schaffen wir überhaupt keine Kritik in den Mitgliedstaaten, sondern helfen den Mitgliedstaaten, wenn es geht um Wasser, Sauberkeit im Wasser oder wenn es darum geht, wie die Flüge organisiert werden, internationale Abkommen mit den Fluglinien zum Beispiel, European Sky, ist Trading System für den CO2-Ausstoß. Es gibt ja tausende Beispiele, wo eigentlich alles relativ gut läuft und wo man auch gar nicht darauf aufmerksam gemacht wird. Und dann passiert es natürlich, dass die Gesetzesordnung gibt es zwar nicht mehr, die Gurken und die Bananen hat die EU schon vor 10 Jahren wieder angeschaffen, aber das Thema kommt bald wieder, als Beispiel für die verrückte ja, Bürokratie.
Die Pommes.
Und die Pommes natürlich jetzt, nicht die Pommes. Und die 1000 Regelungen, die man abschaffen soll, weil die alle unnütz sein. Und das Speckbrettel, was sie uns nehmen will, die Europäische Union. Also, solche Themen kommen auch, oft, die kristallisieren sich nach außen. Und, seien aber wahrscheinlich die Debatten darüber notwendig, auch die Regelungen seien notwendig, damit du einen gemeinsamen Binnenmarkt organisieren kannst und dass du, erlaubst, dass ein Kunde in Finnland oder ein politisches System in Finnland anerkennt, dass dein Produkt gleichwertig ist in der Qualität und in der, Sanität, in der Hygiene, wie eben ihre eigenen Produkte. Und darum geht es ja, dass man die Standards eben in diesen Bereichen anpasst, sodass die Glaubwürdigkeit für jeden Produkt geworden ist und eben der Konsument dann sagen kann, du, ich kaufe jetzt gerne italienische Mozzarella, weil die ist wirklich von Italien und nicht von Japan. Mhm. Und dass man nachher so, wenn man so einen Binnenmarkt organisiert, dann kann man natürlich tausende Regelungen, die das braucht, auch für einen Wettbewerb, wo der Einzelverbraucher oder der Einzelnormalbürger sich denkt, was ist denn das? Das hat ja mit mir eigentlich nichts zu tun, das ist so weit weg, spinnen die alle da oben. In Wirklichkeit braucht es das aber, damit es eben funktioniert. Und von daher auch, dass ich sagen, deswegen haben wir ja die Abgeordneten, die die Themen diskutieren. Vieles wird ja auch zurückgewiesen. Es ist nicht so, dass es als konfliktfrei funktioniert. Und das System, so wie wir es haben, ist natürlich, muss man das weiterentwickeln, sind noch viele Baustellen offen. Wenn ich eine zum Beispiel nennen kann, die ich jetzt letzthin öfters erwähnt haben, das mich total irritiert hat, weil ich gemeint habe, wie vieles oft so gut funktioniert in Europa. Und dann dachte ich, du bist konfrontiert mit manchen Unternehmen, die dir sagen, wie schlecht der Binnenmarkt auch funktionieren kann. Wir haben so ein junges Startup getroffen, die entwickeln die Querbalken für die Züge. Mhm. Und die tun das nicht mehr aus Holz, wie sie die ganz alten Querbalken waren, waren nicht mehr aus Beton, sondern die sind in der Lage, die Querbalken aus alten Gummireifen, Autoreifen herzustellen. Und die haben jetzt natürlich ganz viele Vorteile auf den ersten Blick. Die sind geräuscharmer, wenn die Züge drüber fahren. Die kosten weniger. Die sind auch recycelbar. Mhm. Wenn du willst, so moderne Technologien, Chips und sowas einbauen, dann ist das relativ gut verpackt und kannst du leicht wieder austauschen, wenn was auszutauschen ist. Und die haben von der Europäischen Union so eine Finanzierungshilfe gekriegt für das Startup. Und haben nachher gleich von Brasilien einen Vertrag über mehrere Millionen, also 18 Millionen Euro Verträge unterschrieben, weil die an die Querbalken interessiert waren für den Ausbau der Züge in Brasilien. Die Amerikaner sind auch bereits in Verhandlungen mit ihnen und wollen auch ähnliche Beträge unterschreiben. Die Chinesen wollten die ganze Firma aufkaufen, aber sie dürfen die Firma nicht verkaufen, weil sie europäische Gelder gekriegt haben. Und in Europa haben sie keinen einzigen Querbalken verkauft. Und jetzt sind sie zu uns gekommen und gesagt, wie ist denn das möglich? Die EU hat uns Geld gegeben, damit wir ein intelligentes Produkt auf den Markt bringen. Wir haben das entwickelt, wir waren innovativ, haben die Finanzierungs-, die Starthilfe hat uns gefällt, deshalb sind sie geholfen. Und in einem Binnenmarkt verkaufen wir jetzt kein einziges Produkt. Warum? Weil jeder nationale Markt hat seine eigenen Schienenbauer und seine eigenen Querbalkenbauer und keiner denkt dran, die, was da eingesetzt werden, mit modernere, innovativere zu ersetzen. Und deswegen denkt man sich schon auch, wie ist denn das möglich, dass die EU sogar innovative, junge Firmen hilft, dass sie so die ersten Schritte machen können und dann ist unser eigener Markt, erlaubt denen nicht, einer zu kommen. Also da gibt's ja unzählige Beispiele, Schlei 1, wo man immer noch denkt, was soll denn jetzt denn? Soll ich jetzt alles hinschmeißen und sagen, das passt mir jetzt nicht mehr, jetzt geht's runter? oder soll ich sagen, du Moment, da ist noch viel zu tun und jetzt hoffe ich, dass Europaparlamentarier kommen, die Sensibilität dafür haben, anstatt her kann man leicht schreien und sagen, wir machen die Party zu, kommt einer und sagt, da müssen wir noch weiterentwickeln, da sind Probleme, die müssen wir lösen und ich hoffe darauf, dass eben die Politiker wieder kommen nach Brüssel, wie das jetzt in den vergangenen Jahrzehnten ja war, die an dem Projekt auch weiterarbeiten, obwohl wir ja sehen, wir erwarten ja über 35%
Ja, eben, wollte ich sagen, ein Drittel Landeuropäer. Ja, du bist schon sehr utopisch, nicht? Oder deine Hoffnung in allen Ehren und dein Optimismus, ja. Aber scheint ja eher schlechter zu werden als
es,
besser.
Es wird schlechter. Also wenn du mich so ganz pragmatisch fragst, ja. Dann würde ich sagen, jetzt kommen wir da 35, die Leute, wir werden in den nächsten 5 Jahren auch nicht das Satzl da finden, mit dem ich dann jeden zum Pro-Europäer machen kann. Ja. Und deswegen werden es noch mehr. Und irgendwann sind wir an einem Punkt angelangt, wo die Europäische Union die Gefahr läuft, dass sie so abdriftet in, sie ist nicht vergleichbar mit der UNO, aber dass sie so ein bisschen abdriftet wie die UNO. Die UNO ist ja geschaffen worden als Weltregierung, die künftige Kriege vermeiden will, nicht? Und das Gewaltmonopol für Krieg haben will und Menschenrechte überall durchsetzen will. Und heutzutage ist halt wird's eher verbunden mit der großen Bürokratie, so in New York, aber die wichtigen Entscheidungen für die Weltpolitik werden natürlich irgendwo anders getroffen. Und mit der EU kann so ein ähnliches Schicksal passieren, dass man eben die große das Ideal über Jahrzehnte ja auch verfolgt haben, dass wir einen gemeinsamen friedlichen Kontinent aufgebaut auf Recht, nicht auf Sprache, nicht auf Ethnizität oder nicht auf Glaube, sondern auf einen gemeinsamen Rechtsstand, wo das Recht stärker ist als die Stärke des Rechts, eben stärker ist als das Recht des Stärkeren sozusagen. Und dass das aber vielleicht dann durch den Euroskeptizismus abdriftet und die wirkliche ja zu so Bürokratie verkümmert, wo dann entschieden wird in Rom, was mir Brüssel sagt, ist mir scheißegal, mache ich lieber einen Prozess und dann werden wir schon schauen, wie es weitergeht. Und in Ungarn sagen sie das Gleiche und in Polen auch und vielleicht werden noch andere Länder auch kontaminiert. Die Möglichkeit gibt es auch, wir sind eben, deswegen glaube ich, wir sind auch so ein bisschen an der Weg. Gabelung, wo du die zwei Perspektiven hast, entweder du baust weiter oder du versenkst. Aber es klingt
eben nicht so, also weiterbauen, versenken oder dahin klackeln, nicht?
Ja.
Weil wenn es zumindest implodieren tat, sage ich, ja. Nicht? Und dann fängt die Geschichte wieder von ganz von vorne halt an, ja. Dann hast du aber zumindest wieder eine Ruine und von der baust du wieder auf. Nicht so, aber so wie du es jetzt sagst, nicht? Das ist eigentlich die viel schlimmere Variante. Es wird nie ganz weggehen. Es wird allem irgendwo so weiterlaufen. Wenn wir jetzt das pessimistische Szenario hernehmen und sagen, wir da überzeugen niemand, es wird jetzt 35%, beim nächsten Wahl sind es noch 40% EU-feindliche, nicht? Ja. Und dann wird es halt allem so dahin dümpeln, aber es wird nie was Neues auf das aufgebaut werden können, weil es ja allem noch da ist.
Ja. Ich bin deiner Meinung. Ich glaube auch, wenn du jetzt, Best-Case-Szenario, nach der Europawahl sagen die Christdemokraten, wir seien zu schwach allein Europa zu regieren, wir brauchen Koalitionspartner, fragen die Sozialdemokraten, dämmen wir wieder mit zusammen, schauen wir, dass wir zusammen ein Regierungsprogramm zusammenkriegen. Zu zweit seien sie zu schwach, weil die Antieuropäer so stark zugenommen haben, weil die pro-europäischen Mehrheiten geschmolzen seien. Also schauen wir, dass wir vielleicht die Liberalen in Macron auch ins Boot bringen, sagen vielleicht die Sozialdemokraten, machen wir es ein bisschen ausgeglichener, schauen wir vielleicht auch die Grünen mitzunehmen und dann hast du vielleicht so groß also Viererkoalition in Europa, Braudi hat ja mit 14 Parteien regiert, warum sollte Europa nicht mit 4 funktionieren, wo du nachher vielleicht so sicher durch Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberale, eventuell auch Grüne dabei hast, und er sagt, wir sind ja eigentlich proeuropäisch, wir sind nicht in allen Details natürlich einverstanden, internationaler Handel haben die Grünen sicher eine andere Perspektive wie die Liberalen, aber da kann man sich auch durch Kompromisse finden. Aber wenn du das nachher tust, nachher passiert, was du sagst eben, nachher hast du sicher nicht die große Reformkraft, sondern was du hast, ist eben nachher so einen gemeinsamen Nenner, auf den man sich wiederfindet, wo man sagt, das 5, 6 Sachen sind unsere Prioritäten, da müssen wir schauen, dass wir die nächsten 5 Jahre das und die Ziele erreichen, aber das wird nicht die große Reformagenda werden. Hingegen, wenn du jetzt Leute hast wie in England, im Brexit, nicht, die sagen, we want back under control, ja, und wir wollen nur raus, und die Brexit-Partei hat jetzt mehr Stimmen als wir die Sozialdemokraten und die Konservativen mit zusammen, Da haben sie jetzt eine letzte Umfrage gestellt. Die Brexit-Party hat mehr Stimmen jetzt als die ehemaligen Regierungen, die letzten 100 Jahre England regiert haben, Großbritannien regiert haben. Das sind eben disruptive Bewegungen. Die kennen auch, die krempeln wirklich um, aber nicht unbedingt zum Bessern.
Aber das ist schon immer so, nicht? In der Opposition ist allem leicht reden, nicht? Ja. Und wenn du noch eine große Koalition hast, nicht wie du es jetzt beschrieben hast, dann ist allem, nachdem du intern schon Meinungsverschiedenheiten hast und versuchst die, aber über das große ganze Bild, wir sind EU-freundlich, aber du bewegst halt nichts und danach hast du in 5 Jahren, ja, ist eh nicht weitergegangen, nicht, wieder mehr Prozentumi, nicht?
Ja, das ist ja auch das Problem, was viele Mitgliedstaaten haben. Wenn du in Macron umschaust und ihn fragst am Ende seines Mandats, weil sein Mandat wird da enden, und er hat vieles versprochen und er hat ja die gesamte politische Landschaft verändert, seine Partei hat ja dazu geführt, sein Aufschwung hat ja dazu geführt, dass ehemalige regierende Parteien fast nicht mehr existieren, die Sozialdemokraten in sind nicht einmal sicher, dass sie auf die 4% kommen und die Sozialisten heißen sie in Frankreich, ja. Und damit mit Mitterrand und mit Hollande und so weiter haben wir jetzt Präsidenten gehabt der Republik. Die Republikaner, das sind auch nicht viel stärker, aber früher der Sarkozy und der Chirac, das sind auch relativ schwach und dümpeln so dahin. Er hat die gesamte Parteienlandschaft verändert, aber wenn er es nicht packt und wenn man das Gefühl hat, nach seinem Quinquennat, wie man sagt, nach seinen 5 Jahren, der hat gar nicht einmal so viel erreicht, wie man gemeint hat. Obama ist auch so ein Fall. Ja, dann schwingst du mal auf die andere Seite und sagst, jetzt kommt aber die Le Pen. Und die Umfrage hat jetzt die Le Pen ja mehr Stimmen wie der Macron. Mhm. Und so ist halt auch der Trump gekommen. Und die Leute haben es noch auf den ersten Blick zurecht sagen sie jetzt, das ist jetzt aber protestiere, da bin ich nicht mehr einverstanden, ihnen dir meine Stimme geben, ihnen dir mein Vertrauen geben, wie viel hast du jetzt eigentlich reformiert, wie viel hast du jetzt eigentlich wirklich verändert? Und obwohl die Politiker tatsächlich vieles verändern, aber das kommt oft beim Bürger selber gar nicht tun und man sieht ja auch, wenn man zum Beispiel hernimmt, Deutschland hat eine andere politische Kultur, geht auch anders mit den Dingen um, aber wenn man schaut, wie der Schröder verschwunden ist von der deutschen politischen Bühne, aber die Reformagenda, die er gehabt hat, das hat Deutschland zu der Macht wieder aufsteigen lassen, der jetzt die Angela Merkel gehabt hat. Wenn die Reformagenda nicht gewesen wäre, dann war vielleicht der Schröder noch an der Macht, aber keine Reform.
Du merkst, das Ganze ist praktisch, weil eben, jetzt wenn wir davon ausgehen, dass zwischen 30% und 35% eben Euroskeptiker im Parlament sitzen nach dem Wollen, keiner kennt den Verwaltungsapparat besser wie du. Was macht das mit der Verwaltung? Wie ändert sich die tagtägliche Arbeit? Jeder Parlamentarier wird natürlich auch seine Staff mitbringen, die eben teilweise wahrscheinlich eben nicht viel von der EU halten werden, geschweige denn wahrscheinlich ein großes Wissen mitbringen. Wie verändert das effektiv die Arbeit in der Verwaltung?
Ja, das wird schon, der Begriff disruptiv für sicher fürs Parlament. Gibt es verschiedene Aspekte. Also wenn du jetzt ein Drittel, jeder Parlamentarier hat so um die 3 Mitarbeiter, wenn jetzt 750 Parlamentarier hast, dann kommst du ja über 2000 Leute zusammen arbeiten für die Parlamentarier und dann ein Drittel davon noch eben antieuropäische Parlamentarier sind, dann auch ein Drittel von den Mitarbeitern antieuropäer oder eben die dafür arbeiten, dass sie sind nicht unbedingt selber antieuropäer, aber sie arbeiten eben dann für Repräsentanten, politische Repräsentanten, die eben sich nicht identifizieren mit dem europäischen Integrationsprozess. Und das führt dazu, im Parlament ist in der Regel so, dass wir nach den Wahlen gibt es die konstituierende Sitzung und nachher treffen sich die Fraktionen und da gibt es einen eigenen Schlüssel, der Hund heißt es, und da werden nachher die verschiedenen Posten, die es im Parlament gibt, vom Präsidenten, Vizepräsidenten, Ausschussvorsitzende, Vizepräsidenten der Ausschüsse und so weiter, wird nach diesem Schlüssel aufgerechnet, je nach Fraktionsstärke. Jetzt wenn zum Beispiel die Christdemokraten die stärkste Fraktion haben, dann werden sie ja sicher bestimmte wichtige Ämter kriegen. Die Sozialdemokraten, wenn sie die zweitstärkste waren oder die drittstärkste, dann kriegen sie eben gemäß dieses Schlüssels weniger, aber eben auch relativ viele Ämter. Das Problem ist, der Schlüssel erlaubt, dass alle politischen Kräfte, die repräsentiert sind im Parlament, auch etwas kriegen, je nach ihrer Fraktionsstärke. Und nach der letzten Europawahl 2014, als die Antieuropäer von 10 auf 20% gewachsen sind, haben die proeuropäischen Kräfte versucht, in manchen Positionen, manche Vizepräsidenten, auch in meinem Ausschuss war es so, also im Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter, zum Beispiel Kandidatin von der AfD, haben sie versucht, die zu isolieren, haben den Schlüssel nicht angewandt, sondern gesagt, du kriegst zwar einen Platz gemäß dieses mathematischen Schlüssels, aber aus politischen Gründen wenden wir den Schlüssel nicht um und wählen jemanden ein, der eben nicht antieuropäisch ist. Und so haben also die proeuropäischen Parteien versucht, die Antieuropäer ein bisschen zu isolieren. Das hat die Parlamentsarbeit natürlich vereinfacht. Aber das nach außen hin, glaube ich, nicht ein gutes Bild abgibt, weil die Demokratie, gerade die europäische Demokratie, die ja in der Logik so viele komplexe Unterschiede, kleine Länder, große Länder, reiche Länder, arme Länder, Süden, Norden, Osten, Westen, alle werden irgendwie integriert und jeder hat irgendwie einen Anteil an diesem Gebäude des gemeinsamen Hauses, dass du nach einmal sagst, die isoliere jetzt, die dürfen nicht mitmachen, ist problematisch. Und das schluckt nachher auch sich ins Gegenteil, das hat noch seine Auswirkungen. Ich selber zum Beispiel habe auch von Antieuropäer Briefe gegeben, die verlangt haben, dass man gegen mich ein Amtsenthebungsverfahren einleitet, weil ich mir eben die nationale Souveränität nicht respektiert hätte von Mitgliedstaaten und mich eingemischt haben zum Beispiel in Themen Schwangerschaftsabbruch in Polen zum Beispiel. Okay. Und die Antieuropäer waren da der Meinung, da hat die EU nichts zu sagen und die Verträge übergeben, die Kompetenz der Sexual Rights and Reproductive Health, also die Schwangerschaftsfragen, nicht an die EU. Und wenn jetzt ein EU-Eurokrat wie meiner einer sich dann plötzlich einmischt in das Thema und eine Delegation von Europaparlamentariern begleitet in das Land hin, dann haben die das empfunden als Einmischung in nationale Interessen und wollten dann eben, dass dieser Bürokrat seines Amtes enthoben wird. Also du hast nachher schon, wahrscheinlich gab es die Radikalität auch nicht in der Form, wenn man sie integriert und sagt, okay, ich habe eigentlich einen legitimen Anspruch, es hat auch gewählte Abgeordnete, jetzt diskutieren wir politisch und versuchen es nicht irgendwie zu isolieren oder ins Gegenseitig anzugreifen oder die Administration da irgendwie in den Dreck zu ziehen, sondern versuchen das eher politisch zu bewältigen. Und das wird jetzt schlimmer, weil jetzt sind es noch 35% und nachher wird die Institution selber wird fragmentierter und was ist letzter Punkt, schwieriger für die anderen Institutionen, mit der Institution umzugehen. Weil wenn du starke Mehrheiten hast im Parlament, dann kann sich die Kommission allem sagen, hinter mir haben ja ein starkes Parlament, die unterstützen mich, Rat, schau gleich einmal, wie ihr es damit umgehen willst. Oder umgekehrt, der Rat kann sagen, wir haben so ein ähnliches Kräfteverhältnis, sein für die Christdemokraten im Rat, für die Christdemokraten im Parlament, wir können ganz gut zusammenarbeiten, oder eben die anderen, die Koalitionspartner können ganz gut zusammenarbeiten. Hingegen, wenn du völlig plötzlich unterschiedliche Mehrheiten hast und Regierungsvertreter im Rat sehen, du hast 35% im Europäischen Parlament, das sind nicht in der EU Antieuropäer, das sind ja daheim in ihren eigenen Mitgliedsländern, in der radikalen Opposition, in der Fundamentalopposition. Das sind nicht gleich einfach oppositionelle Kräfte, sondern häufig sind die in der Fundamentalopposition, die wollen das System verändern, nicht gleich einzelne Politikbereiche. Macht die Zusammenarbeit da schwieriger zwischen den Institutionen. Ja.
Grundsätzlich also zeichnest du eigentlich ein recht düsteres Bild da. Also rein persönlich, dein Job wird nicht leichter sozusagen.
Nein, mein Job wird sicher nicht leichter. Ich bin recht dankbar, dass ich jetzt, wie du davor so ein bisschen die Karriere beschrieben hast, ist schön zu hören, aber für mich beim Präsidenten zu arbeiten, das war jetzt so ein Pitstop. Das war ganz interessant, einmal zu schauen, wie macht das der Präsident? Ich bin ja leitender Beamter im Parlament und wir sind insgesamt 7.000 Leute im Parlament, 2.000 sind Assistenten, Parlamentarier, 5.000 sind richtige Beamte vom Europäischen Parlament, 10% davon sind leitende Beamte und wenn du als leitender Beamter einmal auch dabei bist beim Präsidenten, dann hast du einen ganz anderen politischen Einblick. Aber wenn ich jetzt zurückkomme, wäre das natürlich nicht einfacher. Aber umso wichtiger ist, dass du noch Leute hast, die sich darum bemühen, eben, dass die Brücken nicht eingerissen werden, dass die Fenster nicht geschlossen werden, sondern dass man auch mit denen, die unbedingt dagegen sein, die versuchst irgendwie zu inkludieren in deinen Diskurs. Und in der Abstimmung wird sich noch schon herausstellen, welches ist tragfähigere und das langfristigere Modell ist ihres oder ist andere. Aber ich kann als als Beamter des Europäischen Parlaments, ich selber innen drin bin natürlich Pro-Europäer, aber in dem Moment, wo ich mit den verschiedenen Fraktionen arbeite, darf mir nie einfallen, einen zu bevorteilen oder anderen zu benachteilen. Meine Aufgabe ist es, das ist die Aufgabe von jedem Beamten im Parlament, die so hingegen zu arbeiten, dass die Parlamentarier ihren Job bestmöglich machen können. Und das macht der Dolmetscherdienst, macht das so, der Übersetzerdienst und eben auch Leute wie ich schauen, dass alles so glatt funktioniert, dass die ihre politischen Debatten organisieren und abstimmen und Entscheidungen herbeiführen können. Und sollen wir es machen, jetzt auch dann, wird aber noch schwieriger.
Ja, jetzt haben wir eigentlich, obwohl wir, glaube ich, da als drei Pro-Europäer sitzen, haben wir eigentlich nicht ganz positives Bild jetzt gezeichnet, sondern eigentlich mehr so die Probleme beleuchtet, was eigentlich aber auch wichtig ist. Aber jetzt, wenn wir eben am Sonntag sein wollen, vielleicht können wir mal kurz noch die Sendung beschließen mit einem Art Wahlaufruf und vielleicht auch noch mal, Markus, von dir auch. Was sind jetzt die Gründe, warum soll man am Sonntag wählen gehen und wo siehst du eigentlich jetzt auch die Lichtblicke für eine funktionierende EU in den nächsten Jahren?
Ja, ich glaube, dass die Wahl, ich finde das ja ein wichtiges Bild, als Politologe finde ich das wichtig und das, so, das hat der Obama mal gesagt, deswegen ist es auch ganz beeindruckend gewesen, wie er es gesagt hat. Ich kann es wahrscheinlich nicht so schön sagen, aber er hat immer mal behauptet, das wichtigste Amt ist nicht der Bundeskanzler oder nicht der Präsident der Vereinigten Staaten, es ist nicht der Kommissionspräsident oder Präsident des Parlaments oder des Rates, das wichtigste Amt in der Demokratie ist der Bürger. Und der Bürger ist zwar nicht jeden Tag gefragt, der muss nicht jeden Tag entscheiden, weil wir haben ja repräsentative Demokratie und der hat eben nachher delegierte Repräsentanten, die Entscheidungen im täglichen Geschäft übernehmen. Aber er gibt echt erst den Kurs vor. Und der Bürger gibt ja viel mehr in Kurs vor, als die Staats- und Regierungschefs in Kurs vorgeben. Weil wenn der Bürger entscheidet, dann hat er entschieden, da kann nicht andere kommen, sagen wir zweifeln jetzt die Wahl an und es darf doch die oder die Koalition weiter regieren, weil man nicht glaubt, dass der Bürger Recht gehabt hat, sondern der Bürger hat eigentlich das letzte Wort. Und für mich ist, glaube ich, schon entscheidend, dass man sieht, bei der Europawahl geht es nicht jetzt darum, ob die Strukturfonds größer werden oder ob die Banane jetzt gekrümmt sein darf oder nicht. Und bei der Europawahl geht es ja nicht darum, ob jetzt Südtirol 36 oder 37 Millionen Euro kriegt, sondern es geht einfach darum, wie wollen wir jetzt in den nächsten Jahren in Europa weiter? Wollen wir schauen, dass wir Grenzen wieder einführen, dass wir stärker vielleicht auf nationale Kompetenzen schauen, dass wir vielleicht Kompetenzen von Brüssel zurückbringen in die nationalen Regierungen, eher like Kooperation zwischen Staaten machen, oder will man schauen, dass wir das System, das wir erhoben, weiterentwickeln, auch die negativen Seiten, die ich ja davor erwähnt habe, dass die behoben werden, dass man sich wieder neu anpasst, dass man sich wieder neue innovative Kräfte findet, um das umzupassen, und dann muss eben für dieselben wählen. Und wenn du das nicht passt, dann musst du halt gegen die Europa wählen, auch die Möglichkeit. Aber das Wichtigste ist, dass man sich an der Wahl beteiligt, dass man eben seiner Stimme der Möglichkeit einer der Demokratie Ausdruck verleiht, weil am nächsten Tag in der Kneipe regt sich jeder auf und jeder schimpft immer. Und in London war jetzt ein paar Mal wegen den Brexit-Verhandlungen und mit jedem, den du redest, jeder schimpft und streitet und wow, was so viel Rabuff ist in dem ungeeinigten Königreich. Und davor, wenn du fragst, bist du gewesen beim Referendum, bin ich gerade zu denen gehabt, bin ich gerade nicht hin. Und das sollte eben, finde ich, völlig illegitim. Also entweder du gehst hin, stimmt schon, danach kannst du dir auch regen, wenn es dir so geht, wie es funktioniert. Und schon ist es besser, frei nach Wittgenstein, wenn du nicht gewählt hast, dann darfst du nicht reden.
Genau. Aber da muss ich kurz einhaken, nicht? Ich meine, es stimmt schon, das wichtigste Instrument ist der Bürger, aber ist nicht dann, das ist ja auf das, worauf die Populisten raufspringen, nicht? Die regieren ja nach dem Bürger, nach dem Maul, nicht? Also, die machen so quasi Fehde. Die schauen eher, wo, in welche Richtung schlag das Bändel aus in der Gesellschaft und da kann ich es in Ruhe holen, nicht? Das heißt, die entscheiden immer nach den eigenen, sag jetzt einmal, Überzeugungen, sondern dem, was sie glauben, nachher danach wieder mehr Stimmen zu kriegen. Das ist eigentlich genau die Gefahr. Und du hast ja, das habe ich irgendwo von Interviews gelesen, ich bin mir sicher bei Barfuß, glaube ich, hast du gesagt, du hast ja Menasse auch gelesen, nicht? Ja. Ich bin jetzt kein Politologe und kein Historiker, deswegen alles mit bisschen Salz, nicht? Aber er hat gesagt, die EU hätte es ja nicht gegeben, wenn nicht der Mitterrand, glaube ich, eigentlich gegen die Überzeugungen der Franzosen damals das in die Wege geleitet hätte. Also du hast, glaube ich, schon auch, ich meine, das hat so ein bisschen so ein fatalistisches Element, was du gesagt hast, nicht? Ja, lass uns einfach kommen, wie es kommt, so quasi, nicht? Weil du, wenn es dir nicht gefällt, willst du nicht, und, oder halt willst du dagegen, und wenn es dir gefällt, willst du dafür, aber da braucht es nicht einmal jemand, der, wie soll ich sagen, für die Idee wieder so richtig, so einsteht, wieder mit der oder, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, nicht?
Ja. Weißt, man kann sicher sagen, wenn du jetzt mit der Charles de Gaulle, auch zum Beispiel Charles de Gaulle hat damals ja, dafür bestimmt, dass die Briten nicht Mitglied werden dürfen. Da hat man nicht die Bevölkerung gefragt, sondern hat Mitterrand selber gesagt, nein. Und danach hat es sogar ein Referendum in Frankreich gegeben und die Franzosen haben gesagt, sie dürfen. Mhm. Ja. Der Kohl hat selber auch gesagt, du, wenn ich jetzt die Deutschen frage, ob wir einen Euro einführen, dann sind sie dagegen, weil die Deutschen wollen die D-Mark, ich beschließe das jetzt und dann gibt es einen Euro. Und also manche Staatsmänner haben sich eben über die plebiszitäre Möglichkeit hinweggesetzt und haben ihre politische Macht versucht eben zu nützen, um wegweisende Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, wir sind ja, wir wollten ja, das eines der markantesten Elemente der europäischen Geschichte ist ja die Parlamentarisierung. Am Anfang hat es ja kein Parlament gegeben von der EU. Das Parlament hat sich allmählich entwickelt. Viele Jahre lang war es leider so ein beratendes Gremium, ein, wie man oft gesagt hat, ein Tiger ohne Zähne. Ja. Und mittlerweile ist es eben neben die Staaten die zweite Kammer, der mitentscheidet bei jedem Gesetz, hat also ihre volle Bedeutung, ist gleichbedeutend wie die Staaten auch. Und wir wollten ja, dass es parlamentarischer wird, dass es demokratischer wird, dass es eben nicht von einem Mensch abhängt, wie sich jetzt Europa weiterentwickelt. Aber Parlamentarisierung bedeutet, Demokratisierung bedeutet, dass eben der Demos, das Volk, sich eben dann auch beteiligt dran. Und zur Beteiligung gehört, dass man sich eben informiert. Und dann ja, du deine, wenn ja. du nachher sagst, ja, aber ich interessiert's nicht, und fünf Jahre lang will ich nichts hören von Europa, und noch die fünf Jahre will ich leider wissen, was hat's mir gebracht, und dann möchte ich gerne einen Satzl hören, was mich überzeugt, und auch vielleicht wähle ich, und nicht. So funktioniert halt in der Demokratie halt noch nicht. Und wenn du willst, du kannst zum Beispiel in YouTube, gibt's ganz viele, es gibt ja einen Vizepräsidenten vom Europäischen Parlament in Sassoli, der hat eine schöne Debatte mit dem Salvini, also einer Abgeordneter war. Und wenn man sich das umschaut, ich finde das echt interessant und ergreift der Salvinis Wort, es geht gerade um Fake News, war das Thema. Und an dem Tag sind ganz viele wichtige Entscheidungen getroffen worden. Aber die wichtigen Themen hat der Salvini nie geredet, sondern bald noch die Fake News waren, was ja auch ein wichtiges Thema ist, nicht unbedeutend für Fake News. Hat er das Wort ergriffen und dann hat er ihm gesagt, es seid du alle Bazi, es braucht jetzt alle einen Psychiater, und hat ein Publikum gehabt, was noch applaudiert hat, und der Sassoli, der hat ihn nachher als Präsident, als Vizepräsident des Parlaments, der die Sitzung leitet, ihn noch öfters darauf aufgerufen, bitte nimm mal eine Sprache, dem Gremium gerecht entspricht, beleidigt nicht die anderen Kollegen, dass wir das Thema jetzt da diskutieren, das ist auf die Tagesordnung gesetzt worden von die Fraktionen selber, du gehörst auch zur Fraktion, es hat auch kein Dagegenstimmen, es hat auch kein anderes Thema, aber er hat sich überhaupt nicht davon, er sagt noch Guste Minacce, noch mi fanno ne freddo ne caldo und redet weiter und attackiert einfach gleich volle und ihr in das Video und viele Like gezeigt, schon mir einmal so ein Test. Und die erste spontane aus dem Bauch aus Reaktion ist, wo ganz, ganz viele, boah, der gibt's immer nicht. Ja? Wenn du noch drei Minuten drüber nachdenkst, dann war der Beitrag null. Das bringt überhaupt nichts. Sondern der hat keinen Änderungsantrag machen, der hat keine ganzen Funktionen, was ein Parlamentarier hat, wenn er seinen Job machen kann. Dann hat er viele Möglichkeiten und kann auch die Themen selber bestimmen und der wird wahrscheinlich etwas, Gott die Lege, hätte etwas zu Fake News sagen können. Aber er hat er nicht getan. Und wenn du dir Leute die Zeit nimmst für Politik insgesamt, im Land, auf Provinzebene, Gemeindeebene, auf Ebene der Staaten, wie auf der EU, wie Weltpolitik, wenn du dir Leute die Zeit nimmst, die Sekunde, dann kommst du vielleicht eher aus dem Ding und dann sagst du, der hat es jetzt mal richtig gegeben in der oben da. Und wenn du wieder überlegst, was hat denn der jetzt eigentlich, war du irgendein konstruktiver Beitrag, hat der irgendeinen Vorschlag gemacht, hat der irgendwie gesagt, wie man es besser machen soll, hat der irgendwie geschaut, dass man Mehrheiten zustande kriegt, ich finde es immer extrem beeindruckend, wie unsere Südtiroler Europaparlamentarier Südtiroler sind im Europäischen Parlament, seit es das Europäische Parlament gibt, sind alle Südtiroler dabei. Das ist nicht selbstverständlich. Hat eine bestimmte Fähigkeit, hat auch die Fähigkeit dazu, dass man Wahlbündnisse eingeht, die man nicht unbedingt gern hat, aber die man eben als Mittel zum Zweck technisch eingeht, damit man den Platz im Europäischen Parlament hat. Und was mich beeindruckt ist, man kann das bei allen Europaparlamentariern nachweisen, wie sie, obwohl sie aus einer kleinen Region kommen, aus einem Minderheitengebiet, nicht unbedingt die größte, also aus einer Partei, die ja eine Regionalpartei ist, trotzdem, wenn es um große Abstimmungen, wenn es um wichtige Themen gegangen ist für sie, haben sie alle Mehrheiten im Europäischen Parlament, die haben Mehrheiten der europäischen Bevölkerung zustande gekriegt. Und das ist ja auch das ist eine ganz andere Art von Politik machen. Das ist nicht ein bisschen einschreien und ein Video für YouTube machen und sagen, es braucht alle einen Psychiater, sondern das heißt mit vielen Reden, schauen, dass sich auf deine Seite zu kriegen, zu verhandeln, zu bitten auch, bitte stimmt für meinen Bericht, oh, der ist jetzt wichtig, das ist eben politische Arbeit. Aber offensichtlich ist momentan die politische Arbeit mit den YouTube oft interessant. Ja,
also eine ist kompliziert und ist sind Graustufen, man muss sich reindenken, muss sich einarbeiten, man muss überlegen und das andere ist eine Emotion, nicht? Und heint, das haben wir ja bei den Landtagswahlen auch schon mal diskutiert, und allgemein bei den Wahlen, glaube ich, das wird ja nicht mehr eigentlich ein Programm gewählt in dem Sinn, sondern du wählst eine Person, nicht? Oder du wählst ein Gesicht, du wählst aber auch also eine Stimmung vielleicht, also, nicht? Und ich glaube,
das ist übrigens eine ganz gute Kandidaten, die Emotionen vermitteln. Also die Kandidaten, was wir jetzt haben, sind wohl viele, also vielleicht nicht alle, aber viele sein, die haben ja eine emotionale
Präsenz. Ja, aber ich soll, unabhängig, ob es jetzt pro-Europa oder kontra-Europa sein, ich soll der Grund, warum ich den erwähle, weil sie mir mehr oder weniger sympathisch sein, weil der ganze hintere Dieter de Quinta, nicht?
Ja.
Das brauche ich ja eigentlich, das müsste ich sagen. Aber das ist ja viel, das dauert ja viel aufwendig. Ich habe gar keine Zeit, ich muss ja arbeiten auch noch, ich muss ja besonders den auch noch, nicht?
Ja, du hast allem die zwei Seiten. Also, wie ich bei dir in der Kommunikation war, dann hat er die Agentur hat dann gesagt, was du sagst, erzählt leider 10%. Ob wie du umgelegt bist, ob du gut ausschaust, so soll es sein, die Gemeinde. Und ich kann mich erinnern, weil ich so früher, jetzt durch die Arbeit, habe ich leider nicht mehr so viel Zeit, ich würde gerne mehr schreiben, weil er da mit mir war, und nicht mehr so viel oft, mein Europa-Beitrag. Aber früher, war eine Zeit lang, war eine ältere Dame, die mir öfters Brief geschrieben hat, drei, vier Monate hat sie geschrieben, dass ich so ein netter Mensch bin auf dem Foto und dass sie hat eine Nichte und die war im heiratsfähigen Alter und die hat, also die was sie da geschrieben hat über Europa, das war eigentlich nicht interessant, sondern das Foto, und das gibt's natürlich auch, das gehört halt auch ein bisschen dazu zur Politik, aber es war natürlich blöd, wenn in unserer gesamten Gestaltung unseres gemeinsamen Lebens sich plötzlich passieren, da gleich mal aufs Foto.
Also wir werden jetzt gleich ein Foto mit Markus machen und dann werden wir seine Handy und E-Mail in die Shownotes verlinken. Dann kann er sich nicht mehr retten.
Ich bin schon verheiratet, aber man weiß nie.
Ein Briefele ist alles fein.
Nein, also um das Letzte vielleicht zusammenzufassen, eben als Minderheitenforscher muss das auch loswerden, dass zum Beispiel eben, es ist nicht so selbstverständlich, dass wir als Südtiroler einen Abgeordneten oder eben überhaupt stellen können, weil zum Beispiel die Arlandinseln eine der besten Autonomie in der Welt hatten, von dem Leute träumen. Und ich glaube, um die letzte Diskussion zusammenzufassen, informiert eigentlich alle, überlegt eigentlich, was es dir willst und geht's wählen und vor allem eben, ich glaube schon, dass Eigenverantwortung auch bei jedem Bürger startet und deswegen nutzt die Chance am Sonntag und wählt's. Und ich tat jetzt noch gerne dir, David, und dir, Markus, als kleines Ding Erinnerung. Du hast wahrscheinlich, Markus, diesmal wähle ich Button mitgeben. Und Markus, bei dir tat ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
Und
eigentlich ist das eine Beleidigung, Entschuldige, diesmal. Ich habe das letzte Mal gewählt.
Ich weiß, aber eben, wie gesagt, Verantwortung. Ja, okay. Das mal auch. Na, also danke, Markus, und viel Erfolg und toi noch bei deiner Arbeit.
Gerne. Und wenn du wieder mal brauchst, stehe ich gerne zurück.
Ja, danke.
Sehr gerne.
Danke für die Zeit.
So, das war's mit der heutigen Folge wieder. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Es hat ein paar Informationen mehr gekriegt zur Europäischen Union und wir hoffen, dass wir jetzt regelmäßiger da sind. Geht's wählen.
Hashtag geh wählen.
Genau, also nochmal zur Erinnerung, am Sonntag, den 26. Mai von 7 bis 23 Uhr informiert sein. Und
für alle, die pro-Europa sind, für alle, die kontra-Europa sind, ist der Wahltag am 27. Mai von 8 bis 22 Uhr.
Nein, also grundsätzlich. Du verwirrst schon alle, David. 26. Mai von 7 bis 23 Uhr geht's wählen und eben macht euch Gedanken über Europa und animiert vielleicht den einen oder anderen sogar wählen zu gehen. Mir fein ist, dass ihr es zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Vielen Dank.
Ist gleich.